Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Spott und Hoffnung für Fortgeschrittene oder auch Volkserziehung zur Freiheit und Munterkeit.
Раз уполнялось красное солнышко, растолдыкнуло милой поличику.
Ja, darum geht es dem russischen Künstler Fertuke. Er generiert KI-Videos, die im Netz groß gefeiert werden. Und wir stellen Ihnen diesen Künstler und seine Antikriegspropaganda-Videos in der kommenden Stunde vor. Schön, dass Sie dabei sind. In unserer Rubrik Gute Orte für Kultur geht es heute nach Cottbus in den Jugendclub Tschechow. Ein wichtiger Ort für Subkultur, der leider kürzlich von einem rechtsextrem versuchten Brandanschlag betroffen war. Was diesen Ort ausmacht, wie sie mit der Situation umgehen und die Lage vor Ort erleben, darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Voite vom Organisationsteam. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressormagazin.
Hallo.
Ja, seit wann gibt's euren Club? Für wen ist das Tschechow und was bietet ihr alles an?
Das Tschechow gibt's schon seit 1994. Das war quasi auch eine Zeit, wo die politische Lage und die gesellschaftliche auch sehr angespannt war, auch vor Ort, das haben wir auch mitbekommen. Damals wie heute sind wir ein Ort, der offen ist für Kultur, Begegnung und Demokratie. Für Menschen unabhängig von Herkunft, Sexualität und gesellschaftlichen Stand. Wir machen zum Beispiel Konzerte, wir machen Filmabende, wir machen Vorträge, Lesungen, Workshops, Ausstellungen, politische Bildungsveranstaltungen und natürlich ist auch einfach außerhalb von Veranstaltungen ein wunderschöner Ort an der Spree, wo man noch einfach gerade auch im Sommer sich mit seinen Freunden treffen kann und baden gehen kann und einfach ja eine schöne Zeit genießen kann. Das macht den Ort so besonders.
Das Ganze also seit über 20 Jahren und wie finanziert ihr euch?
Wir finanzieren uns zum einen aus den Einnahmen aus Veranstaltungen über projektbezogene Förderung und institutionelle Förderung durch die Stadt. Und natürlich sind wir halt auch ein ehrenamtlicher Verein, also wir sind selbstverwaltend quasi, wir machen alles selber, also wir haben die Leute, die die Finanzen machen, wir haben die Leute, die hier sauber machen, die die Technik machen, also das ist halt auch ein ganz großer Pfeiler, der uns halt quasi in dem Sinne auch finanziert durch einfach die Lebenszeit, die die Menschen neben ihren alltäglichen Verpflichtungen auch einfach für den Club aufbringen. Ja.
Also es gibt sehr viele, höre ich raus, die einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen und das vor dem Hintergrund, dass in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli in Cottbus in eurem Jugendclub und auch in der Zelle 79, das ist ein alternatives Wohnprojekt, Angriffe stattgefunden haben. Und das ist nicht das erste Mal, dass es diese Anschläge gab. Wie habt ihr die Situation erlebt?
Wir sind natürlich betroffen, sage ich mal. Also wir wollen ja quasi ein Schutzraum sein. Und genau solche Angriffe, die schüchtern natürlich ein, so man fühlt sich verunsichert und dadurch ist halt dieses Prinzip des Schutzraums auch einfach gestört. Mhm. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir natürlich auch gerade durch die Anschläge auch viel Unterstützung und Solidarität erfahren haben. Leute haben darauf aufmerksam gemacht, also auch unsere Kooperationspartner wie halt die Initiative Sichere Orte und natürlich auch die Zelle 79, die hat es sogar noch schlimmer getroffen.
Also ich höre raus, verschiedene Initiativen und die Zivilgesellschaft drückt ihre Solidarität aus. Wie steht es um ja die Kommunal- oder Lokalpolitik? Gibt es seitens derer Unterstützung?
Die Ursachen müssen halt aufgearbeitet werden. Es muss Präventionsarbeit geleistet werden, Jugendsozialarbeit und politische Bildung. Und vor allen Dingen muss eine klare Haltung zu menschenfeindlicher Ideologie stattfinden. Aber wir haben auch schon Hilfe erfahren. Wir haben auch mit dem Bürgermeister, da gab es auch schon konstruktive Gespräche mit der Initiative für sichere Orte. Mhm. Da ging es ums Thema Sicherheitsmaßnahmen.
Sicherheitsmaßnahmen, das ist die eine Sache. Bürgermeister Tobias Schick hat auch gesagt, dass es dringend eine Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt braucht. Aber kann man sich denn auch irgendwie anders noch gegen solche Angriffe wehren oder?
Also ich glaube, das Wichtigste für uns als Verein ist natürlich, uns genau davon nicht kleinkriegen zu lassen, dass wir wirklich zeigen, okay, wir stehen dagegen, wir ziehen uns nicht zurück, wir bleiben trotzdem hier und lassen uns nicht einfach von der Angst bestimmen und von der Einschüchterung, sondern wir zeigen, dass es auch anders geht, wir zeigen, dass wir Leute haben, denen auch doch wichtig ist, die hinter uns stehen und die sich da auch gemeinsam entgegen solcher Taten stellen.
Gibt es denn neue weitere Veranstaltungen, die ihr jetzt geplant habt vor dem Hintergrund jetzt erst recht?
Explizite Veranstaltungen in Bezug auf den Angriff haben wir jetzt nicht geplant. Wir hatten am Tag des Angriffes, hatten wir eigentlich auch mit der Zelle zusammen eine Kooperationsveranstaltung geplant. Die haben wir dann aber abgesagt und haben dafür eine Mahnwache gestartet, quasi vor der Zelle 79. Und ja, das war sozusagen unsere Antwort.
Check-off. In Cottbus ist ein Verein zur Förderung von subkulturellen Aktivitäten, der jüngst von versuchten Brandanschlägen betroffen war. Ich sprach mit Mitorganisator Maximilian Voite über die Bedeutung des Clubs und auch über die vor allem große Solidarität, die dieser erfährt hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke dir für das Gespräch.
Okay.
Ja, nach dem Brandanschlag und wie der Kampf gegen Rechtsextremismus in der Cottbuser Kulturszene aussieht, das hören Sie am Donnerstag im Fazit ab 23 Uhr bei uns im Programm. Seit Sonntag noch bis zum 17. Juli findet in Berlin das Festival Many Hands Make statt. Ja, und wie der Name schon vermuten lässt, geht es um ein selbstorganisiertes, selbstfinanziertes Festival. Künstlerinnen, DesignerInnen und Verlage kommen zusammen und man lernt, wie man Bücher herstellt. Kurz skizziert von mir, die Details hat Verlegerin Johanna Majerski vom interaktiven Kreativprojekt Kalorama Space bei uns im Kompressor. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Entstehung. Seit über 10 Jahren gibt es ja diesen Projektraum, der durch Gemeinschaft Bücher schafft. Ihr versteht Verlagswesen und Druck als kollaborative Praxis. Wie ist die Idee dazu eigentlich entstanden?
Die Idee entstand daraus, dass Bücher machen ein Prozess ist, der unglaublich viele Personen involviert und auch Expertisen. Und das war für mich von Anfang an klar bei der Gründung von Colorama, dass es eine Zusammenarbeit und einen Austausch mit anderen Personen geben muss, um solche Projekte zu realisieren. Und auch die Überzeugung, dass die Projekte auf jeden Fall besser werden, wenn man andere Personen mit ihren Ideen in dieses Projekt mit einbezieht. Und was wir sehr schnell gemerkt haben damals, ist, dass die so publizieren als künstlerische Praxis was ist, was so eine sehr kleinen Bubble erstmal ein Begriff ist in Deutschland, aber auch nicht für alle Personen zugänglich ist, weil Druckproduktion ist natürlich auch teuer, wenn man jetzt nicht selber die Geräte hat. Und es ist schon so um die 2020, würde ich sagen, ist diese Idee entstanden, okay, wir müssen auch Formate anbieten, die es ermöglichen, Personen mit weniger Ressourcen auch an diesen Projekten teilzuhaben. Das heißt, von anfangs eigentlich so einem Kunstverlag oder damals auch noch stärker Comicverlag, ist dann schnell ein Projektraum geworden, der auch die Lehre oder das gemeinschaftliche Produzieren mehr in den Fokus gestellt hat. Und daraus ist eben jetzt inzwischen dieses Creating Community Through Books, das ist so unsere Tagline, würde ich sagen, entstanden. Das war aber so ein jahrelanger Prozess, der uns dahin geführt hat.
Und vor allem habt ihr euch weiterentwickelt und ein Festival initiiert, jetzt bereits zum zweiten Mal. Es ist die zweite Ausgabe. Es geht auch da natürlich ums Vernetzen, um den Austausch und den Wissensaustausch. Das heißt, konkret, was kann man alles lernen? Welche würden Sie sagen, Programm-Highlights gibt es?
Unsere Programm-Highlights, sind verschiedene Aspekte, würde ich sagen. Es umfasst natürlich irgendwie das Zeichnen, das Gestalten und dann auch das Produzieren, also der Druck, das Buchbinden. Und wir haben aber auch lokale sowie internationale Perspektiven, die wir eingebunden haben. Also es gibt also jemanden wie Wirklichkeit Books, ein Berliner Verlag, der zuletzt Der faschistische Körper von Dagmar Herzog herausgebracht hat. Dann gibt es aber auch IllustratorInnen, die mit Aquarell malen. Dann gibt es ein Londoner Designstudio, die jetzt gekommen sind. Und ihre Designpraxis näher bringen. Und was man vielleicht sagen könnte, was ein Trend ist, würde ich jetzt sagen, in diesen ganzen Workshops. Wir haben sogar das so sehr renommierte Designstudio Yokiko, die man kennt von ihren Kampagnen zum Beispiel fürs Haus der Kulturen der Welt. Die sind auch Teil dieses Workshops. Und bei allen ist dieses Jahr dieser Trend, dass es sehr viel um analoge Praxis geht. Also, dass es wie so um einen Gegenentwurf geht zu einer Digitalisierung. Also, es wird viel collagiert, eingescannt, analoge Textur ist ein großes Thema dieses Jahr in verschiedenen Workshops, ohne dass sie sich miteinander abgesprochen hätten. Mhm. Und ich würde da sagen, das ist so ein roter Faden, der dieses Jahr durchs Festival läuft.
Das finde ich interessant. Warum bemüht sich Ihr Festival so, sich gegen die Digitalisierung zu stemmen? Weil man könnte ja auch sagen, das vereinfacht vieles.
Die Digitalisierung oder auch wie wir vernetzt sind miteinander oder warum ich überhaupt ein Verlagsprojekt aus New York jetzt kenne und einladen konnte oder aus London, hat natürlich damit zu tun, dass man sich über diese digitalen Netzwerke kennengelernt hat. Der tatsächliche Austausch findet dann aber immer eigentlich in Räumen statt, im gemeinsamen Tun, im gemeinsamen Sprechen. Selber eine Publikation zu produzieren, ist für ganz viele Personen ein unglaublicher Moment, ich würde sagen, dieses so einer Selbstermächtigung und auch die Erfahrung zu machen, dass sie jetzt nicht Teil einer Kunstbubble sein müssen, keine Designausbildung eigentlich genossen haben müssen oder auch vielleicht keinen akademischen Background haben müssen, um selber publizieren oder drucken zu können. Und das ist ein Aspekt, den man nur eigentlich in Person vermitteln kann, weil das eine Erfahrung ist, die man selber machen muss. Und deswegen beharren wir auf dem Drucken und dem Binden mit unseren eigenen Händen, ja.
Das klingt sehr schön und damit haben Sie auch eigentlich schon gesagt, was Sie sich vom Festival erhoffen. Also, dass ganz viele verschiedene Menschen letztlich aus verschiedenen, nicht nur Disziplinen, sondern auch aus verschiedenen Bildungsbereichen zusammenkommen und etwas Neues schaffen. Natürlich klingt das alles erstmal sehr schön, aber es hat natürlich auch den Aspekt der Finanzierung, weil Sie stemmen unheimlich viel. Das klingt erstmal nach Do-it-yourself und nach Spirit, aber eigentlich steckt dahinter ja auch ein radikaler Mangel an Kulturförderung, oder?
Ja, also so ein Festival wie Many Hands Make, ich würde sagen, es ist relativ überschaubar, was man finanziell benötigen würde, um so ein Projekt einfacher zu finanzieren. Wir haben auch in der Vergangenheit Projekte mit Kulturförderung umgesetzt. Was unsere Erfahrung war, ist ab einer bestimmten Größenordnung, wie so einem Kleinfestival, dass die Administration, die Verwaltung, die Bewerbung für diese Förderung so viel Zeit in Anspruch nimmt, die dann weg davon nimmt, die Zeit, die man eigentlich mit den Teilnehmenden und den Künstlerinnen verbringen würde. Und wir können so ein Projekt nur einmal im Jahr in der Form machen, weil wir alle Freelancer sind. Also wir haben keine Verträge. Das heißt, diese 2 Wochen müssen wir kondensiert dieses Projekt betreuen. Bei der Finanzierung, wir müssen dann immer so ein bisschen abwägen und schauen, worauf konzentrieren wir uns. Und wir haben dann ein Modell gefunden, dass die Workshop-Preise über ein Solidarprinzip bezahlt werden. Also es gibt 3 verschiedene Kategorien, niedrig, mittel und hoch. Und demnach Teilnehmende können sich selber einschätzen und dann demnach die Workshop-Gebühren bezahlen. Was auch so eine Form von Reflexion auch natürlich erfordert, dass Personen darüber nachdenken, okay, was bedeutet es denn, wenn jemand überhaupt nicht in den Urlaub fahren kann oder wo stehe ich eigentlich damit? Und das ist für uns auf jeden Fall auch ein Anliegen, weil wir schon merken, dass im Vergleich zum letzten Jahr es extrem sich verstärkt hat, dass selbst die niedrige Preiskategorie für manche Personen überhaupt auch nicht zugänglich ist.
Was heißt niedrig?
Also so niedrige Preise für Workshops liegen zwischen 30 und 60 Euro für Workshops, die sind zwischen 2 und 6 Stunden lang. Mhm. Und das sind sozusagen niedrige Preisgebühren und das wird dann aufgeteilt zwischen den Workshop-Leitenden und uns als Team und dann geht natürlich was ab für die Miete und Mehrwertsteuer geht davon auch noch ab und so weiter. Und das sind die niedrigeren Preise und für manche Personen ist das auch schon zu hoch und ich glaube, das merken wir sehr stark, dass Personen, die ein geregeltes Einkommen haben, manchmal nicht verstehen, dass sowas wie 10 oder 20 Euro für Personen, die müssen auch nicht immer arbeitslos sein, das können auch freischaffende KünstlerInnen oder Kulturschaffende oder Individuen sein, dass das einen extrem großen Unterschied macht. Das ist für manche Personen überhaupt nicht nachvollziehbar. Und solche Gespräche haben wir viel, also das ist viel Vermittlungsarbeit, verschiedene Realitäten zusammenzubringen und die kommen dann aber alle in diesem Raum zusammen und lernen sich kennen und das spielt dann bei uns überhaupt gar keine Rolle, wer wie viel bezahlt hat. Das ist natürlich ein unsichtbares Layer, was da drüber noch liegt. Oder auch natürlich so, She Said It ist eine Buchhandlung in Berlin, die haben auch finanziert Stipendien dieses Jahr. Und das sind dann diese Orte, die uns wiederum unterstützen. Also das ist wie so ein Kreislauf, würde ich sagen.
Many Hands Make ist ein zweiwöchiges Self-Publishing-Festival, läuft noch bis zum 17. Juli, findet in Berlin statt und bringt KünstlerInnen und VerlegerInnen zusammen, um Wissen und Techniken rund um Buchgestaltung und Druckverfahren zu teilen. Ich sprach mit Verlegerin Johanna Majerski hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Michael Leverkus.
Die KI-Figur Tilly Norwood hat ihre erste Spielfilm-Hauptrolle erhalten. In dem Coming-of-Age-Film Miss Align, zu Deutsch Falls ausgerichtet, tritt sie zusammen mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern auf. Das berichtet das Magazin Hollywood Reporter. Die Figur wurde von einer niederländischen Schauspielerin und Produzentin erschaffen, eigentlich als Parodie auf geltende Schönheitsideale. Tilly Norwood war bisher vor allem als Insta-Model aufgetreten. Ihre Erschafferin will sie aber zur nächsten Scarlett Johansson oder Natalie Portman machen. Ziel ist es, Produktionskosten zu sparen. In der Branche in Hollywood hatte es bereits massive Kritik gegeben. In Südkorea ermöglicht ein neues Gesetz hohe Geldstrafen für die Verbreitung von Falschinformationen. Es gilt ab heute und betrifft sowohl klassische Nachrichtenanbieter als auch soziale Medien. Gerichte können Schadensersatz in Höhe des bis zu fünffachen des nachgewiesenen Schadens verhängen. Betroffen werden zum Beispiel Anbieter von YouTube-Inhalten. Journalistenverbände warnten, dass die angedrohten Strafen den öffentlichen Diskurs hemmen und Zensur Vorschub leisten könnten. Der Kulturmanager Dirk Schütz ruft die Branche auf, das Reformpaket der Bundesregierung für eine Bestandsaufnahme zu nutzen. Wie er im Deutschlandfunk deutlich machte, sollten Kultureinrichtungen ihr Angebot genau auf Qualität prüfen. Schütz empfiehlt auch eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen und Strukturen der Branche. Er begründet das mit Änderungen bei Minijobs, Vertragsfristen und Rente.
Letztendlich könnte es dazu führen, dass es mehr solche Jobs gibt, die natürlich das Prekariat in der Kulturarbeit vergrößern werden und vor allem auch dazu führen können, dass eben noch weniger Festangestellte aus diesen Minijobs und Kurzzeitjobs entstehen und wirklich Fachkräfte nicht so lange gebunden werden können, was dazu führen kann, dass eben auch das Wissen ständig aus den Organisationen herausfließt. Also ich würde mir eher wünschen, dass stärkere Überlegungen in den Einrichtungen gibt, wie man Arbeitszeitmodelle schaffen kann, die auch Menschen dazu befähigen, länger an Häusern bleiben zu können.
Der Kulturmanager Dirk Schütz, der Kultureinrichtung bei ihrer Personalpolitik berät. Die Streaming-Plattform Amazon Prime hat einen Film wegen einer misslungenen KI-Übersetzung aus dem Programm genommen. Das berichtet der Spiegel Online. Demnach sollen die per KI erstellten deutschen Dialoge des Films Tödlicher Patient hölzern und oft unfreiwillig komisch gewesen sein. So lautet zum Beispiel eine Zeile, Zitat, »Ich sollte da gestorben haben«. Ein Sprecher von Amazon Prime teilte mit, dass die deutsche Synchronisation des Films nicht den Qualitätsstandards entsprochen habe. Tödlicher Patient ist ein Psychodrama, das von einer Ärztin erzählt, die von einem Patienten gestalkt wird.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und ich bin Busatiam, hallo und herzlich willkommen. Mahmoud Mamdani, Vater von Soran Mamdani, Bürgermeister von New York, ist einer der wichtigsten Historiker der ersten Welle des Postkolonialismus. Er ist in Uganda als Teil der indischen Diaspora aufgewachsen und hat ein Buch über afrikanische Diktatoren geschrieben. Besprechen wir unter anderem in unserer Rubrik Das Lesen der Anderen gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Das absurde Preisen, da blickt Russland ja in eine lange Tradition, zum Beispiel durch den Schriftsteller und Dichter Daniil Echams, Großmeister grausamer Paradoxien ohne jede Vernunft, denn genauso war die Willkür unter Stalin. Die aktuelle russische Gen Z führt diese Tradition fort, nutzt künstliche Intelligenz, zum Beispiel Fertuke, so sein Pseudonym. Er produziert als russischer Immigrant seit einiger Zeit ja groteske KI-generierte Musikvideos. Die werden mittlerweile über 100.000 Mal aufgerufen und ja, er muss sein Pseudonym nutzen, muss anonym bleiben, denn wer die Mächtigen in Russland lächerlich macht, der lebt gefährlich. Das hat der Mord unter anderem an dem russischen Karikaturisten Semyon Skrebski Anfang Juni in Ostpolen gezeigt. Christine Hamel über russische Videokunst, die die Narrative des Kreml kunstvoll kontert.
Es ist ein populärer russischer Chanson, bekannt auch aus vielen Filmen. Es dreht sich, es wirbelt die blaue Kugel. Für gewöhnlich ein Lied zum Mitsingen. Der Künstler hat jedoch den Text auf sein Video zugeschnitten. Jetzt sucht nicht mehr ein verliebter Mann nach seiner Angebeteten, sondern jetzt geraten, so heißt es im Text, die Rädchen des Putin-Systems ins Visier. Zu sehen ist eine Galerie russischer Staatsanwälte und Richter, mal in Roben, mal privat, beim Fischen oder mit Hündchen. Jekaterina Tschepi-Ipa etwa, wie sie da im goldenen Hängerkleidchen ein kokettes Selfie von sich macht. Die Moskauer Staatsanwältin hat gerade für die bekannte Politologin Jekaterina Schulmann in Abwesenheit 1 Jahr und 11 Monate Haft gefordert. Oder die Richterin Jewgenia Nikolaeva, wie sie im Restaurant in der Türkei offensichtlich viel Spaß hat. Nikolaeva hat 5 Mitglieder von Pussy Riot in Abwesenheit zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt.
Deine Spur wird nirgendwo verschwinden,
verspricht der Song und erinnert daran, dass sich die blaue Kugel dreht und wirbelt und somit auch diejenigen hinter Gittern landen können, die verbrecherische Strafen verhängen.
Mögen den Rädchen im Getriebe die Sehnen zittern.
Eine ganz unverhohlene Drohung in Wort und Bild. Leitmotiv des Videos ist ein langer blauer Faden, der langsam zum Wollknäuel aufgewickelt oder gestrickt wird, Form erhält. Spott und Hoffnung für Fortgeschrittene. Fertokis KI-generierten Videos werden im Netz für ihre konzeptionelle Sicherheit, ihre bildungssatten Anspielungen und ihre bissige Häme gefeiert. Sie tauchten Ende 2025 als Antikriegspropaganda auf, waren zunächst ein Insider-Phänomen. Inzwischen sind die vielschichtigen Parabeln Kult. Das Video Maslenitsa, es ist das russische Fest zur Austreibung des Winters, auch des politischen Winters, ist auf Facebook über 150.000 Mal aufgerufen worden. Fertoke ist ein Pseudonym, ein literarisch inspiriertes Wortspiel. Die satirische Schriftstellerin Teffi war nach der Oktoberrevolution nach Paris geflohen, wo in russischen Emigrantenkreisen überall ein Kefer in der Luft hing. Was tun? Eine der großen russischen Fragen. Das Pseudonym Fertoke dreht sie um in ein Tu was. Bekannt ist, dass ein IT-Spezialist in der Emigration hinter dem Pseudonym steckt. Er platzt regelrecht vor intellektuellem Übermut und Anspielungsfuror. Seine Videos sind Volkserziehung zu Freiheit, Munterkeit und Komplexität. Der Inhalt geht nicht sofort beim ersten Sehen auf. Auf Facebook tragen die User mitunter kollektiv zur Entschlüsselung bei. Рассупонилось красное солнышко, расталдыкнуло милой поличику. In Din Surka, Tag des Murmeltiers, mischt Fertoke Bilder des Petersburger Wirtschaftsforums von Anfang Juni mit Gestalten und Szenen aus dem 19. Jahrhundert. Die Gäste fahren in der Kutsche vor und staunen über Roboter. Rasputin bietet dem ultraorthodoxen Oligarchen und machtvollen Strippenzieher Konstantin Malofejew an einem Messestand Schokoladenkekse an. Eine delikate Parallelisierung. Rasputin sollte ja doch durch vergiftetes Gebäck aus dem Weg geschafft werden. Din Surka spielt auf die Zeitschleife an in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Der TV-Wetteransager Phil Connors erlebt da immer wieder denselben Tag. So auch die vergangenheitsbesessenen Russen. Das Video endet mit einer Szene, in der Felix Dzerzhinsky, Gründer des russischen Geheimdienstes, ein ordensgeschmücktes Murmeltier auf dem Schoß hält. In Moskau soll das Denkmal für den Checker-Gründer wieder vor der Geheimdienstzentrale aufgestellt werden. Komik als Entlastung vom Falschen, als Kritik des beschädigten Lebens, als Abhilfe und Humor, der das Zeug hat, den dumpfen Ernst der russischen Welt, einer Mischung aus Gemütskitsch und Gewalt, anzubröckeln. Fertoke jedenfalls promptet wahre Teufeliaden. Kluge Selbstbehauptungen in böser Wirklichkeit.
Antikriegspropaganda-Videos auf YouTube Christiane Hamel über den russischen Künstler Fertuke.
Das Lesen der anderen.
Heute zufällig am 7.7. sprechen wir über die 7. Druckausgabe der Berlin Review, Zeitschrift für Bücher und Ideen. Herausgeber und Literaturwissenschaftler Tobias Haberkorn ist bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir fangen mal ein bisschen sinnlich an. Uns interessiert die Rolle der Malerei in dieser Ausgabe. Es geht um die Kunst von Paul Tabouret, 1997 in Paris geboren. Ist ja bekannt für seine, ja, schon auch figurativen Bilder. Was zeichnet seine Arbeit aus und warum haben Sie sich für ihn entschieden?
Paul Tabouret ist ein noch recht junger Maler aus Paris. Er ist uns aufgefallen vor einem guten Jahr, als er eine Ausstellung hatte im Schinkel-Pavillon hier in Berlin. Und es ist interessant, weil Paul jetzt für die Arbeiten, die wir hier im Heft zeigen, einen ganz neuen Werkzyklus ausgewählt hat, der eigentlich von den Sachen, die er noch vor ein paar Jahren gemacht hat, sich sehr unterscheidet, weil er den Farbton sozusagen gewechselt hat. Also er ist bekannt geworden mit ganz schrillen, neonfarbenen, relativ aggressiven, spitzen Formen und Farben. Und das hat sich jetzt alles etwas so mehr ins erdige, terrakottafarbene, gedeckte gewandelt. Und das beschreibt auch meine Kollegin Merit Weber in ihrem Text. Und Paul ist in Paris aufgewachsen und geboren, hat allerdings eine Großmutter aus Guadeloupe, also hat Wurzeln in der Karibik und in der französischen Kolonialgeschichte. Und das ist auch ein Aspekt, der in seinen Bildern, in den Motiven, in den Formen immer wieder wiederkommt und verarbeitet wird.
Mhm. Also ich finde ja, Sie muten auch ein bisschen düster an oder zumindest melancholisch. Ja. Es ist so eine Art auch roter Faden, der sich sozusagen durch die Ausgabe webt, wenn man auf das ganze Spektrum Ihrer Themen schaut, die ja doch sehr vielschichtig sind.
Ja.
Vielleicht können Sie da auch nochmal sagen, welche Bücher Sie diesmal ausgewählt haben, die sich sozusagen auch in die Kunst von Paul Tabouret einwirken.
Ja, ja, das ist interessant, dass Sie das so beschreiben. Es ist bei uns so, dass wir unsere Hefte, also die Druckausgaben von Berlin Review, sind eigentlich keine Themenhefte, weil wir sind ein Magazin, das kontinuierlich online erscheint und dann dreimal im Jahr so eine Art Sammlung der besten oder der interessantesten Dinge nochmal zu Papier bringt und druckt. Aber trotzdem versuchen wir immer für jede Ausgabe so einen versteckten roten Faden drin zu haben. Und wir haben tatsächlich, jetzt die Malerei hat so eine afrodiasporischen, karibischen, postkolonialen Tönung sozusagen durch die Arbeit von Paul Tabouret. Und wir haben auch einige Texte, die sich da ganz gut in dieses Motiv einfügen. Wir haben zum Beispiel von Edna Bonhomme, das ist eine Literaturkritikerin, die aus Haiti ursprünglich kommt, in USA aufgewachsen und studiert ist und jetzt seit vielen Jahren in Berlin lebt. Die hat sich mit einem Buch von Christina Rivera Garza, Autobiografie der Baumwolle, ist der Titel auseinandergesetzt. Und da geht es auch um den karibischen Raum und die Rolle der Baumwollwirtschaft, die natürlich auch ganz stark mit Sklaverei und Kolonialismus verbunden ist. Das ist beispielsweise ein Buch, das besprochen wird. Dann Eric Otieno Zumba, der als Publishing-Kurator am HKW hier in Berlin arbeitet und ursprünglich aus Kenia kommt. Der hat sich mit einem Buch von Mahmoud Mamdani auseinandergesetzt. Mahmoud Mamdani ist der Name, lässt eine Glocke läuten, wie man sagen würde. Genau, also das ist tatsächlich der Vater von Soran. Und übrigens auch jemand, der sehr wichtig gewesen ist für die politische Grundierung von Soran Mamdani. Mhm. Und Mahmoud Mamdani ist ein Professor an der Columbia University und eigentlich einer der wirklich wichtigsten Historiker der ersten Welle des Postkolonialismus. Also er hat angefangen zu publizieren in den 80er und 90er Jahren. Und die persönliche Geschichte von Mahmoud Mamdani ist sehr interessant, weil er in Uganda, also geboren ist er in Mumbai und dann aufgewachsen in Uganda als Teil der dortigen indischen Minderheit.
Mhm. Also Teil der indischen Diaspora.
Der indischen Diaspora in Uganda. Es gab das auch noch in anderen ostafrikanischen Staaten. Und nach der ugandischen Unabhängigkeit von den Briten gab es dann Idi Amin, einen autoritären, diktatorischen Staatsminister, Staatspräsidenten, der in den 70er Jahren mit einem Ultimatum alle indischstämmigen oder asiatischstämmigen Uganda zur Ausreise gezwungen hat. Und dieses Buch, das Mahmud Mamdani geschrieben hat über die Geschichte, also über die jüngere Geschichte Ugandas, die mit seiner eigenen persönlichen Lebensgeschichte verflochten ist, wird besprochen bei uns im Buch und ist sehr interessant, weil es für deutsche Verhältnisse würde man jetzt mal sagen, also sehr, sehr genauen und einen Blick aus der Innensicht auf die politische Entwicklung, also eines ostafrikanischen Landes und einer ganzen Region liefert.
Mhm. Slow Poison heißt das Buch.
Genau.
Gerne nochmal zusammenfassend, was bietet diese Ausgabe?
Also das waren jetzt beispielhaft zwei Bücher, die im Heft besprochen werden. Insgesamt gibt es im Heft aber 17 Texte, darunter auch einen Nachruf auf die Nachrufe zu dem Tod von Jürgen Habermas, von Philipp Felsch. Wir haben einen wirklich fundamentalen Beitrag von Florian Meinl, das ist ein Jurist, über die Geschichte und die Probleme der Meinungsfreiheit in Deutschland. Und also ich könnte noch weiter fortschreiten und einzelne Sachen aufzählen. Das, was uns wichtig ist mit Berlin Review, ist eben eine Mischung aus Themen und aus Genres abzubilden. Vieles kommt über die Literatur und über die Bücher, die ich jetzt genannt habe. Manche Texte sind aber auch direkter politisch. Und so findet hoffentlich jeder, der das Heft durchblättert, irgendwelche anregenden Dinge zur Gegenwart.
Und nicht nur blättert, sondern im besten Falle auch liest.
Genau.
In Deutsch und auf Englisch, digital oder auch als Printausgabe. Jetzt der siebte Reader der Berlin Review ist erschienen. Und ich sprach mit Herausgeber Tobias Haberkorn hier bei uns im Programm. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.